Reklame!
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Reklame. Down, set, short.
Junge, Junge, Junge. Was ist da los in der NFL? Also wir hatten schon Wochen, seit es diesen Podcast gibt, wo wir täglich Short-Folgen aufgenommen haben, wo viel passiert ist. Aber so viele News und vor allem die Größe der News teilweise, was da letzte Woche, das ging drunter und drüber in der NFL. Und deswegen gibt es an diesem Montagmorgen noch ein neues Downset Short. Ihr hört den offiziellen NFL-Podcast von RTL. Und zwar bei RTL Plus und überall da, wo es Podcasts gibt. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, ist wirklich wild, weil wir so diese, ich finde, wir haben so zwei Bookmarks jetzt. Wir haben ja drüber geredet, der erste Tag der Free Agency war ungewöhnlich viel los, sowohl in den großen als auch in den kleinen Moves. Dann war halt jeden Tag aber irgendwas und jeden Tag war auch so ein größerer Move dabei. Und jetzt halt hinten raus nochmal, so Freitag, Samstag, Sonntag. Wir hatten ja überlegt tatsächlich, am Freitag noch was aufzunehmen. Und dann, je mehr am Freitag, wir hätten es am Freitagmorgen natürlich gemacht.
Ja, aber da war noch nicht so viel passiert.
Genau,
da haben wir gesagt, nee, das lohnt jetzt noch nicht, das sind zwei, drei Sachen.
Genau. Und je mehr dann passiert ist, desto mehr haben wir gesagt, also gut, dass wir jetzt heute nichts gemacht haben, wir hätten uns geärgert.
Wir hätten uns hundertprozentig geärgert, weil diese ganzen großen Sachen, zu denen wir gleich kommen, kamen so alle Freitagnachmittag deutscher Zeit. Da hätten wir schon längst veröffentlicht. Da wäre schon alles durch gewesen.
Ja.
Jetzt machen wir alles in einem Abwasch, in einer Folge und wir fangen an mit der größten News, wie ich finde, und der traurigsten News eigentlich auch, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber trotzdem, das ist eine Zeiten, wie sagt man, eine Zeitenänderung, nee.
Ende einer Ära.
Das ist, keep it simple, das Ende einer Ära und zwar der Ära einer der besten Defensive-Spieler, die die NFL je gesehen hat. Aaron Donald hat seine Karriere beendet.
Ja, und habe ich auch einfach nicht kommen sehen. Also natürlich, es gab die Gerüchte nach dem Super Bowl, es gab die Gerüchte dann noch intensiver nach der vorletzten Saison, wo ja auch halt die Saison nicht gut lief. Und da war ja so generell, also war ja, hört McVay auf, macht Stafford weiter, hört Donald auf. Aber weil er da eben weitergemacht hat und die Rams dann ja jetzt wirklich eine gute Saison hatten und jetzt auch einfach schon wieder viel positiver dastehen und wieder, also zumindest mal ein Playoff-Kandidat sein werden kommende Saison, hätte ich jetzt irgendwie gedacht, er macht noch ein, zwei Jahre.
Ja, er hätte sie auch noch easy im Tank.
Total, total. Er geht also komplett on top immer noch. Aaron Donald hatte vergangene Regular Season 84 Quarterback-Pressures. Kein anderer Defensive Tackle hatte mehr als 75. Also es ist immer noch einer der drei, vier dominantesten Defense-Spieler in der NFL. Natürlich ein First Ballot Hall of Famer und so weiter. Ja. Einer der besten Defense-Spieler in der Geschichte der NFL. Ich würde auch sagen, trotz Peak J.J. Watt war Donald der Beste seiner Generation. Einfach, weil er es länger auf diesem unheimlich hohen Level gemacht hat. Watt hat halt diese drei, vier Jahre, die halt unfassbar waren.
Aber
Donald, ich meine, Donald hat 10 Jahre gespielt, war 10 Jahre im Pro Bowl, war 8-mal First Team All-Pro. Also das ist halt, kannst du, viel mehr geht halt nicht. 3-mal Defensive Player of the Year. Und natürlich Super Bowl Champion der Rams mit seinem Signature Play. Also, wenn ihr euch jetzt vielleicht nicht mehr daran erinnert, das war der Sack, der das Spiel beendet hat. Bengals hatten ja den Ball nochmal. 4. und 1, knappe Minute noch zu spielen. 3 Punkte im Rückstand und waren schon an der 50. Also 2 First Downs und sie kicken den Field Goal und das Ding geht in die Overtime. Und bei 4. und 1, Aaron Donald zerstört den linken Guard, sack Joe Burrow, Spiel vorbei.
Der Typ hatte, du hast es gerade ja schon angedeutet, der Typ hatte nicht ein mittelmäßiges Jahr in der NFL. Nee. Also von schlecht brauchen wir gar nicht reden, aber nicht ein mittelmäßiges Jahr. Ich habe gerade mal bei PFF geguckt. Der hatte nur Grades über 90, was die Saison angeht.
Ja.
Ich glaub, teilweise 93, Jahre, 94, das ist irre.
Ich glaube, die einzigen, also ich habe es ja gerade gesagt, 10 Jahre gespielt, 8-facher First Team All-Pro, was das für mich halt auch viel mehr wert ist als jetzt ein Pro Bowl. Ich glaube, die einzigen beiden Jahre, wo er es nicht geschafft hat, war sein Rookie-Jahr, wo er ja aber auch Defensive Rookie of the Year wurde. Und die Saison, in der er halt irgendwie 4, 5, 6 Spiele verpasst hat, die eine. Das waren die einzigen beiden. Ansonsten war er einfach immer einer der Top-Verteidiger, egal wie man es dreht und wendet. Und ich finde eben auch, was bei Donald ja noch dazukommt, also diese ganze History und die Leistung, die er gezeigt hat und die Erfolge, er hat ja auch ein Stück weit die Position verändert.
Ja.
Also wenn wir drüber nachdenken, denkt an den letztjährigen, an den Draft letztes Jahr, ein Spieler wie Kalijah Kansi ist kein First-Rounder ohne Aaron Donald. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dieser Defensive Tackle, der so bei plus minus 300 Pfund spielt, eben leichter in Anführungszeichen ist im Vergleich zu dem, wie wir Defensive Tackles vor 10 Jahren kannten. Und der halt aber halt einen riesigen Impact als Pass-Rusher auch hat. Das ist halt, also da hat Donald wirklich die Position verändert.
Ja, jetzt hörte er leider auf. Und wie du schon gesagt hast, ein bisschen überraschend war es schon. Aber wenn man weiß, dass er schon länger darüber nachdenkt, dann auch irgendwie nicht. Aber gleichzeitig ist es halt ungewöhnlich, dass Spieler wirklich, ja, einfach so, ich würde nicht sagen Peak, aber halt immer noch auf einem unfassbaren hohen Niveau dann einfach sagen, nee, ist gut jetzt, reicht. Er ist 32, das ist nicht übertrieben alt. Spielt sehr, sehr gut. Also das sieht man nicht so häufig.
Ich frage mich ja, ob er es deswegen jetzt macht. Also, weil er hätte ja theoretisch, letztes Jahr gab es ja diese Gerüchte und so, aber das war halt eine miese Saison. Ob er halt gesagt hat, ich will nach einer Saison gehen, die gut war und in der ich noch gut bin, und will eben nicht nach einem schlechten Jahr gehen. Weil der hätte locker noch 3 Jahre, 4 Jahre spielen können, wenn er das gewollt hätte. Vielleicht wäre dann halt irgendwann der Drop-off gekommen. Aber er geht halt jetzt eben auf diesem Level immer noch.
Das war überhaupt keine Kritik, weil eher kritisiere ich ja gerne mal in diesem Podcast, dass Spieler dann sich vielleicht so ein bisschen die eigene Legacy so ein bisschen einreißen. Dadurch, dass sie dann noch so 2, 3 Jahre, wo alle sehen, das reicht nicht mehr, dann trotzdem noch weitermachen und sich dann so ein bisschen, die Karriere ein bisschen ankratzen. Aber deswegen, ich finde es beeindruckend. Das können die wenigsten. Dann zu sagen, ja, ich bin immer noch einer der 5 besten Defense-Spieler der NFL, aber ich höre jetzt trotzdem auf. Deswegen höchsten Respekt an der Stelle dafür. Es ist trotzdem halt sehr ungewöhnlich, das wollte ich nur sagen.
Und ich bin auch gespannt, ob es halt die Pläne der Rams irgendwie verändert. Ich meine, ab nach dieser Folge heute, oder sogar eigentlich in dieser Folge heute schon, werden ja auch Draft-Strategien viel mehr ein Thema sein. Ich habe meinen ersten Mock-Draft letzte Woche gemacht, den könnt ihr als Supporter hören. Weil natürlich die Rams an einem Spot im Draft sind, also vielleicht mal ganz kurz umrissen. Es gibt im Prinzip, diese Draft-Klasse hat 2 Top-Defensive Tackles und dann einen relativ großen Drop-Off. Ob das halt vielleicht auch die Dynamik in der ersten Runde zum Beispiel verändert, ob die dann halt sagen, na, dann nehmen wir halt hier jetzt den nächsten Top-Prospect-Defensive-Tackle, wo die Rams halt so ein bisschen für mich auch eine Wildcard waren bisher. Also wenn ich Mock-Drafts irgendwie gebastelt habe und überlegt habe, die Rams waren so ein Team, ja, Corner könnte sein, Edge könnte sein, vielleicht nehmen sie einen Tackle, vielleicht traden sie hoch für jemanden. Das ist ein Rücktritt, der ja auch die Liga generell so ein bisschen verändert. Nicht nur was Draft-Strategie angeht, sondern bei jedem Matchup, was wir irgendwie analysiert haben, war immer die erste Frage, wenn es um die Rams ging, wer blockt Aaron Donald?
Ja.
Und ich glaube, das ging wahrscheinlich den meisten NFL-Coaching-Staffs ähnlich.
Gleichzeitig, wenn du jetzt in der ersten Runde einen Defensive Tackle nimmst, dann machst du Fußstapfen auf.
Das stimmt,
die keiner ausfüllen kann und ausfüllen möchte vielleicht auch. Also,
das könnte sein, ja.
Das ist ein Erbe, das die wenigsten schultern können. Zeitenwende war übrigens das Wort, was ich so kläglich versucht habe zu finden in meinem noch etwas müden Gehirn früh am Montagmorgen. Zeitenwende gibt es übrigens auch in Pittsburgh. So viel zum Thema, die behalten ihre beiden Quarterbacks. Sie haben am Ende keinen behalten. Dazu kommen wir gleich, aber vor allem haben sie sich noch einen neuen geholt. Wir können alles in einem Rutsch machen, denn Pittsburgh räumt auf, was die Quarterbacks angeht. Pittsburgh traded Kenny Pickett zu den Philadelphia Eagles und im Umkehrschluss holen sie Justin Fields von den Chicago Bears.
Ja, also wollen wir Pickett erst kurz machen und dann auf die Fields-News gehen?
Ja, das ist chronologisch wäre es.
Ja, Pickett lässt sich auch irgendwie, glaube ich, schneller machen. Also auf den ersten Blick ein weirder Trade irgendwo, weil Pickett halt von Backup zu Backup irgendwie geht.
Ian Rappaport hat vor allem zu mögliche Competition,
richtig,
zu klarer Backup.
Genau. Ian Rappaport hat das kurz nach dem Pickett-Trade dann auch gesagt. Also Pickett geht eben zu den Philadelphia Eagles. Als die Steelers Russell Wilson verpflichtet haben, es an ihn, also an Rappaport, so weitergetragen wurde, dass dabei impliziert war, dass Wilson der Starter sein würde. Und darauf hatte Kenny Pickett offensichtlich keinen Bock, nachdem da letztes Jahr gab es da ja auch schon Berichte, da war noch so ein bisschen, vorsichtig, vielleicht ist das doch nicht so ganz korrekt. Ich glaube, wenn wir jetzt drauf gucken, dann können wir da eher noch davon ausgehen, dass das doch wahrscheinlich gestimmt hat, dass er halt da auch schon sehr unzufrieden war mit der Situation, dass er dann nicht wieder reinkam, picky. Sondern Mason Rudolph der Starter blieb.
War so ein bisschen picky.
Richtig. Ja. Und wie du gesagt hast, besser wird es in der Hinsicht für ihn jetzt natürlich nicht. Also in Pittsburgh war es halt so, okay, vielleicht haben die ihm irgendwie was gesagt, so ey, jetzt die Saison, neuer Start und so. Und dann kam Russell Wilson und dann haben sie gesagt, Wilson ist der klare Starter. Vielleicht, ne, wissen wir nicht genau, was da hinter den Kulissen versprochen wurde, aber so oder so wäre das ja eine Situation gewesen, wo er sich hätte reinhängen können und wenn Wilson dann struggelt im Laufe der Saison, was ich für sehr denkbar halte, ja. Wenn ich mir Wilsons Tape aus der letzten Saison angucke, dann hätte Pickett einen relativ kurzen Weg Richtung Startplatz wieder gehabt. Und jetzt ist er halt der Backup hinter Jalen Hurts und wird der Backup wahrscheinlich bleiben. Der Trade ist im Prinzip, die Steelers klettern gut 20 Spots hoch im Kern. Also Eagles bekommen Kenny Pickett und Pick Nummer 120 im kommenden Draft. Steelers bekommen im Gegenzug Pick 98. Also das ist quasi ein Tausch Ende dritte, Anfang Mitte vierte Runde. Und die Steelers bekommen noch 2 Siebtrunden-Picks nächstes Jahr mit dazu. Aus Pittsburghs Sicht total nachvollziehbar. Also wenn die jetzt eher auf Wilson setzen wollen und Pickett da irgendwie keinen Bock hat und sie wahrscheinlich dann schon wussten, dass Justin Fields günstig zu haben ist, da kriegst du ja sogar noch ein Upgrade auf Backup-Quarterback. Ob Kenny Pickett, als er dann den Steelers zu verstehen gegeben hat, er will da weg, ob er dann die Eagles im Sinn hatte, das ist zwar nah an seiner Heimat, aber ich glaube nicht die Situation, die er vielleicht sich erhofft hätte. Ja, jetzt ist er halt ein Backup-Quarterback und ehrlicherweise wird er das wahrscheinlich auch bleiben und ehrlicherweise ist er das halt qualitativ auch einfach.
Also, da brauchst du mich nicht von überzeugen. Ich meine, da waren wir beide ja von Anfang an, also schon vor seiner NFL-Karriere, eher in der Richtung unterwegs. Mhm. Aber ja, also er ist ein definitiv ein klarerer Backup bei den Eagles, als er bei den Steelers mit Russell Wilson gewesen wäre. Aber du hast es schon angesprochen, also die Steelers upgraden diese Position und wie ich finde, halt doppelt. Also du musst gucken, du kommst von Mason Rudolph zu Russell Wilson. Immenses Upgrade, egal wie gut Russell Wilson oder wie schlecht er dann letztendlich auch sein wird, aber trotzdem immenses Upgrade. Und du upgradest Kenny Pickett, indem du dann Justin Fields für ein Appel und ein Ei aus Chicago holst.
Ja, das ist halt wirklich, also dass sie generell upgraden und dann doppelt upgraden und dann für den Preis, für den sie es machen. Das ist natürlich schon.
Also, die Steelers sind auf meiner Shortlist für Offseason-Gewinner, aber ganz weit oben dabei.
Ja, ich glaube, den Arthur Smith-Pick müssen wir auch wieder zurücknehmen für Verlierer. Jetzt hat er immerhin 2
Quarterbacks. Absolut. Ey, ja, nee, also, das sieht jetzt deutlich besser aus. Ihm wurde zwar trotzdem Deontay Johnson genommen, aber ey, der hat jetzt 2 Quarterbacks, die er letztes Jahr nicht einmal hatte, so ungefähr vom qualitativen Niveau.
Was sie aber irgendwo schon zum Kern der Sache führt, wenn wir jetzt über Fields sprechen. Also wenn wir vor 2 Wochen 100 Leute gefragt hätten, hätte wahrscheinlich ungefähr ein Drittel gesagt, die machen gar nichts, ein Drittel hätte vielleicht Fields und ein Drittel Wilson gesagt oder sowas. Niemand hätte ja gedacht, die holen beide von denen, weil logischerweise vor 2 Wochen dachten wir, egal wo die landen, sie kommen als Starter dahin. Vor allem Justin Fields. Bei Fields dachten wir das ja noch mehr als bei Wilson im Vergleich. Und das ist ja, denke ich, auch das große Diskussionsthema. Also warum geht Justin Fields für einen 6-Runden-Pick im nächsten Jahr, der im besten Fall ein Viertrunden-Pick werden kann, falls Fields mindestens 51% der Snaps spielt. Mhm. Also, und wir wissen auch hier jetzt schon, dass Russell Wilson der Starter ist, Justin Fields der Backup. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Wilson fit bleibt und die Steelers ihn nicht in den ersten 9 Wochen, 10 Wochen der Saison benchen, ist es ein 6-Runden-Pick im nächsten Jahr, der für Justin Fields nach Chicago wandert. Das wäre dann, um es mal einzuordnen, wir hatten ja sehr viel Backup-Quarterback-Movement. Wir kommen auch noch zu 2, 3 Trades gleich noch. Das ist halt vom Value her, ist es dann weniger, als die Patriots für Mac Jones bekommen haben. Das ist weniger Value, als die Cardinals letzten Sommer abgegeben haben, um Josh Dobbs zu holen.
Ja.
Und über Pickett, das ist weniger Value, als Pickett letztlich eingebracht hat. Das ist weniger Value, als Sam Howell eingebracht hat. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich bei Fields immer skeptischer war als der Konsens. Aber das passt natürlich vom Verhältnis her nicht. Und deswegen ist das ja schon eine faire Frage, warum ist das jetzt zu wenig? Und ich denke, Punkt 1 ist, dass die Bears seinen Markt falsch eingeschätzt haben. Die Bears sind davon ausgegangen, dass Fields als Starter zumindest für einige Teams auf dem Zettel sein wird. Und ich meine, wir dachten auch sowas, ja, Second-Rounder in der Richtung. Gleichzeitig weiß ich auch, dass wir mehrfach hier saßen mit diesem Thema und gesagt haben, wer tradet überhaupt für Justin Fields? Weil ich habe ja immer gesagt, Atlanta ergibt für mich keinen Sinn von der Offense, die sie machen wollen. Und die werden auch auf Cousins gehen. Und es war immer so diese Frage, wo passt er überhaupt hin? Wo wäre er ein Starter, so dass ein Team auch diesen Preis bezahlen würde für einen Mid-Level-Starting-Quarterback. Und ganz offensichtlich gab es so einen Spot nicht. Sprich, niemand war bereit, dieses zu bezahlen. Und dann waren halt diese Quarterback-Spiele haben sich halt super schnell dann gefüllt.
Naja, aber also es könnte ja die Teams gegeben haben, aber zu einem Zeitpunkt, wo die Bears noch gedacht haben, er wäre noch mehr wert. Sprich, genau, aber, es kann ja sein, aber, es gab Angebote, die deutlich besser waren als das jetzt. Also,
das denke ich ja. Aber eben nicht in der Starting-Range. Also was ja so gerüchtemäßig durchkam, war, dass die was ich ja auch tatsächlich auch als mögliches Framework mal so vor ein paar Wochen immer wieder mal angebracht habe, der Sam Darnold-Trade damals. Als Darnold zu den Panthers ging. Das war, ich glaube, ein Sechstrunden-Pick oder ein Viertrunden-Pick im diesjährigen Draft und dann ein Zweit- und Sechstrunden-Pick im Draft drauf. Irgendwie sowas in der Richtung.
Genau, aber das werden die Bears abgelehnt haben, weil das ist zu wenig.
Oder ob sie das halt überhaupt hatten. Oder ob die Liga nicht die Teams, die jetzt überhaupt auf dem Markt waren. Müssen wir mal gucken, welche Teams haben Quarterbacks geholt? Okay, Falcons, keine Option. Falcons wollten, glaube ich, Justin Fields nicht. Die wollten Cousins, fertig.
Ja.
Die anderen Teams, die Quarterbacks geholt haben, haben ja alle
Veterans.
High-Level-Backup, genau. Bridge-Quarterbacks geholt. Also wir reden da ja über, ich habe jetzt ja gerade diese Trades schon gesagt, Brissett zu den Patriots, Gardner Minshew zu den Raiders.
Ja, und vor allem aber Quarterbacks, die, glaube ich, sich mit ihrer Backup-Rolle, die sich schon damit ein bisschen mehr abgefunden haben, als jetzt so ein junger Spieler, ein junger Justin Fields, der Starter war und jetzt vielleicht auch eher davon ausgeht, dann zumindest noch in eine Competition zu kommen, in eine ernsthafte.
Aber wenn das halt generell der Markt war, also es gibt ja konkrete Berichte, dass 5 Teams an Fields interessiert waren.
Ja.
Und wenn wir auf diesen Markt gucken, also was ist da passiert? Eben Brissett zu den Patriots, Minshew zu den Raiders, Drew Locke ist zu den Giants, wir haben Sam Howell zu den Seahawks, Desmond Ridder zu den Cardinals, Kenny Pickett eben zu den Eagles. Ich vermute, dass aus dieser Gruppe 4 Teams, die 4 dabei waren, plus eben Pittsburgh. Ja. Und wenn wir dann aber halt, die in den Dimensionen, in denen diese Teams eben investiert haben, wenn sie Fields auf einem vergleichbaren Level sehen, dann war, glaube ich, dieser Sam Darnold-Trade in Anführungszeichen nie auf dem Tisch für Chicago. Ich glaube, dann reden wir von Anfang an davon, dass vielleicht ein Drittrunden-Pick der Best Case gewesen wäre.
Ja, aber das ist ja viel besser als jetzt.
Genau. Und deswegen denke ich halt, dass die Bears sich da verzockt haben.
Und von wann sprechen wir? Wenn die Bears sich frühzeitig darüber im Klaren gewesen wären, wenn die Bears offensichtlich Justin Fields genauso eingeschätzt hätten wie der Rest der Liga, dann hätten sie sehr, sehr früh in der Offseason gewusst, dass sie sich von Justin Fields trennen, um mit dem ersten Pick einen Quarterback zu draften. Und dann hättest du noch früh in der Offseason, hättest du, glaube ich, noch mehr für Justin Fields bekommen können. Und also die Fehleinschätzung, also es schreit förmlich nach Fehleinschätzung in meinen Augen, weil sie haben ihn offensichtlich so falsch eingeschätzt, dass sie ernsthaft darüber nachgedacht haben, keinen Quarterback an 1 zu nehmen. Sie haben offensichtlich bessere Angebote ausgeschlagen und haben dann Justin Fields viel zu spät getradet und dann halt für ja gar nichts. Also für,
das ist halt der letzte, also chronologisch betrachtet ja wirklich auch der letzte Dominostein. Und selbst der ist ja jetzt nur so möglich, weil Kenny Pickett weg wollte aus Pittsburgh.
Genau.
Also wer weiß, wenn Pickett gesagt hätte, ja, Competition, let's go, ich bleib hier und kämpf. Keine Ahnung, vielleicht wäre Fields dann für einen 7. Runden-Pick nach Philadelphia gegangen oder
es
sowas.
Es wäre das Beste gewesen, ihn zu halten. Ich möchte da noch mal auf meine Theorie. Ich weiß, du bist da kein Fan von. Ich glaube, niemand ist da ein großer Fan von. Auch nicht die Bears-Verantwortlichen. Aber ich glaube, es wäre strategisch besser gewesen. Aber wir werden es nie erfahren.
Für den Value vom Spieler ja. Aber ich glaube, das Ding ist halt, dieses Regime steht und fällt jetzt mit dem Quarterback, den sie an 1 draften. Und da trumpft das sozusagen, die Umstände bestmöglich zu kreieren in jeder Hinsicht dafür, dass dieser Quarterback erfolgreich sein kann, ist da für mich der klare Trumpf über, keine Ahnung, kriegen wir jetzt vielleicht noch einen 4. Runden-Pick für Justin Fields, weil sich irgendein Quarterback im Training Camp verletzt oder so. Dann lieber jetzt den Cut machen, eingestehen, dass man seinen Markt falsch eingeschätzt hat. Sie haben das jetzt ja auch sehr, das fand ich sehr, sehr auffällig, sie haben das ja sehr gepusht jetzt, das wurde gefühlt bei, das war gestern überall in meiner Twitter-Timeline, dass sie ja auch für Fields das Richtige machen wollten, so. Dass sie auch ihnen einen guten Spot traden wollten. Also, ich sag mal so, wenn es jetzt um vergleichbare Angebote ging, kann ich mir das vorstellen, aber da dürfen wir jetzt auch nicht so naiv sein zu denken, dass wenn die einen Drittrunden-Pick hätten haben können gestern für und von irgendeinem anderen Team hätten sie das natürlich gemacht. Es war jetzt der letzte Ausweg quasi und der Markt ist halt rapide gefallen, auch weil diese ganzen Bridge-Quarterback-Stühle ja auch wirklich an den ersten 2 Tagen der Free Agency besetzt wurden.
Reklame!
recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Reklame.
Du hast am Freitag deinen Mockdraft, deinen allerersten offiziellen Mockdraft bei uns bei Patreon veröffentlicht. Kurz danach haben sich die Vikings gedacht, ah, zur Hölle damit. Wir machen den direkt mal wieder zumindest ein bisschen kaputt und holen uns einen zweiten First-Round-Pick.
Ja, das ist natürlich das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du irgendwie, vor allem so ein Mockdraft ist immer mehr Arbeit, als die Leute denken.
Ich hatte doch vor 2 Jahren oder so, wo sind die Broncos noch? Irgendwo haben die Broncos noch einen Trade gemacht, kurz vor der ersten Runde. Und da habe ich wirklich kurz vor knapp eigentlich, dachte ich, meinen Mockdraft, ich mache ja immer nur einen, aber diesen einen Mockdraft gemacht. Und kurz danach gibt es einen First-Round-Pick-Trade. Und ich dachte, ihr wollt mich doch verarschen. Wirklich kurz vor Start der ersten Runde.
Ja, also der Trade ist, die Texans bekommen Pick Nummer 42, Zweitrunden-Pick, Pick Nummer 188 und Minnesotas Zweitrunden-Pick nächstes Jahr. Die Vikings bekommen ein Late Rounder und vor allem Pick Nummer 23. Also Minnesota hat jetzt 2 Erstrunden-Picks. Und ich denke, wir können alle davon ausgehen, das ist das Sprungbrett, um von Pick 11, also wir haben jetzt 11 und 23, in die Top 5 zu traden für einen Quarterback. Und ja, Top 5, also ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Können wir gleich noch kurz drüber diskutieren. Ich denke, das fängt an mit den Chargers an 5, die wohl gerne runtergehen würden. Arizona an 4 könnte ein Kandidat sein.
Ja.
Die Patriots könnten ein Kandidat sein. Wo wir jetzt noch nicht genau wissen, welchen Quarterback wollen die, nehmen die auf jeden Fall einen Quarterback, dann wäre das natürlich das Ziel. Wenn wir es nach Value mal kurz angucken, dann können wir gleich über die Optionen mal sprechen. Also nach Value, die Texans in Summe gewinnen ungefähr einen Drittrunden-Pick. Das ist quasi der Preis, den Minnesota zahlt an Value-Differenz. Ich meine, ich würde sowas nie kritisieren, wenn ein Team wie Houston auch hier Value einsackt, aber so ein bisschen hat es mich schon gewundert, dass es die Texans sind. Weil wir haben jetzt ja gerade letzte Woche drüber gesprochen, Texans Win-Now-Modus. Da hätte ich vielleicht gedacht, die holen jetzt nochmal so einen Impact-Spieler. Und so wie sich jetzt diese Draft-Klasse darstellt, klar, da ist noch ein zweiter Pick nächstes Jahr dabei, aber so wie sich diese Draft-Klasse jetzt darstellt, will ich tendenziell schon lieber einen Pick in der Top 25 haben. Weil ich finde, der Drop-Off an Talent ist dann schon relativ klar so rund um, weiß ich, 25 bis 30 irgendwo da. Und jetzt picken sie erst an 42 das erste Mal.
Ich kann es gar nicht so doll kritisieren. Ich verstehe natürlich dein Argument. Gleichzeitig gucke ich auf den Roster der Texans und sage mir, du hast jetzt in der Free Agency sehr viel in die Defense investiert. Du hast da deine Säulen, deine, wie du es gesagt hast, Impact-Spieler. Du hast einen Danielle Hunter jetzt noch mit dazu geholt. Da gibt es noch ein, zwei Positionen, wo du vielleicht was machen könntest. Gleichzeitig, glaube ich, sind die Texans sich relativ klar darüber, wer ihre Impact-Spieler sind. Du hast sie in der Offense, das haben wir letztes Jahr gesehen. Du hast jetzt noch mehr dazu bekommen in der Defense. Und wenn ich auf diesen Roster gucke, sehe eher Bedarf so in der Tiefe, so in der zweiten Reihe. Und deswegen kann ich es eigentlich verstehen. Es ist nicht viel Value, was sie da irgendwie dazu gewonnen haben. Aber ich glaube, meine Strategie wäre auch eher jetzt so in die Breite, in die Tiefe zu investieren.
Also strategisch vom Grundsatz her, du gewinnst halt einen Drittrunden-Pick dazu in Summe vom Value. Du hast jetzt einen zusätzlichen Zweitrunden-Pick nächstes Jahr.
Tank Dell war letztes Jahr ein Drittrunden-Pick.
Genau,
Nico Collins war mal ein Drittrunden-Pick. Also da kriegst du schon noch Value.
Genau, absolut. Ja. Absolut. Also deswegen würde ich das auch niemals zu hart kritisieren. Ich fand halt, dass der Draft, also die erste Runde, deswegen, die Texans waren für mich ein sehr einfaches Mock-Team in der Hinsicht, weil ich fand immer, die erste Runde könnte super für sie fallen, weil entweder einer dieser beiden Top-Defensive-Tackles noch da ist, oder halt eben, sie könnten den besten Center nehmen, was für mich immer noch die größte Schwachstelle in der Offensive Line ist, die sie haben. Oder, wenn sie halt wirklich sagen, wir brauchen noch einen dritten Receiver, wäre das auch so ein bisschen der Sweet Spot gewesen. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht mega kritisieren. Ich finde die andere Thematik, wohin wollen die Vikings, viel spannender. Aber mich hat es einfach ein bisschen gewundert, dass es die Texans sind und nicht vielleicht irgendwie die Dolphins oder so, irgendein anderes Team, was jetzt weniger Kapital hat und vielleicht eher runtergeht.
Ja, wohin wollen die Vikings? Ich finde es krass, wie mit offenen Karten schon früh in der Offseason gespielt wird bei manchen Teams. Also normalerweise sehen wir solche Trades ganz, ganz kurz vorm Draft, damit die anderen nicht mehr reagieren können. Also klar, es fehlt noch der Uptrade dann, wenn der kommt und davon gehen
wir. Was denkst du, wann der kommt? Das finde ich nämlich jetzt eine interessante Frage.
Ja,
das geht
schon
so ein bisschen in die
Richtung,
mit wem wollen sie traden?
Also ich glaube, also mein erster Gedanke waren auch die Chargers. Da haben wir auch drüber geschrieben. Weil es total Sinn macht, dass die Chargers mit ihrem qualitativen Defizit an allen Ecken und Enden möglichst viel Value, möglichst viele Draftpicks zur Verfügung haben.
Hatte ich sogar in meinem Mockdraft schon vor diesem Trade hier. Also das war schon der Trade, den ich drin hatte, weil ich mir dachte, das ergibt einfach wahnsinnig viel Sinn, auf 5 zu gehen.
Wir kommen gleich aber noch zu einem Trade, den die Chargers gemacht haben. Mhm. Und mein zweiter Gedanke war, Jesus, die Chargers brauchen einen Wide Receiver und mindestens einen. Und an 5 wirst du halt einen absoluten Top-Receiver bekommen. Mhm. Und deswegen bin ich mir gar nicht mehr so 100% sicher, dass die Chargers nach hinten gehen, wenn sie die Chance haben auf einen. Also, gehen wir mal. Also, kann ja auch sein, dass das Arizona, glaube ich nicht, dass die raustraden, aber wenn es passiert, dann bekommst du vielleicht den Nummer 1-Receiver. Du bekommst auf jeden Fall den Nummer 2 oder Nummer 3-Receiver. Und es gibt da diese absolute Top-Qualität dieses Jahr. Dementsprechend bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube schon, dass du vor die Giants kommen willst.
Das ist nämlich auch mein Gedanke. Also das ist der eine Punkt, vor die Giants zu kommen. Wir dürfen, glaube ich, nicht unterschätzen. Also ich glaube, die Broncos werden nicht wahnsinnig aggressiv sein, um hochzukommen, weil die einfach auch nicht viel Munition haben. Aber die Raiders würde ich nicht unterschätzen. Also so ein Szenario, wie die Vikings denken jetzt, ach, auf 5 zu gehen reicht ja, und die Raiders kommen dann auf 4 oder sogar auf 3. Das würde ich, da müssen die Vikings, glaube ich, vorsichtig sein, weil für die Vikings ist es halt schon ein krasses. Die müssen das schaffen, dass sie da ihren Quarterback bekommen. Also wenn die Vikings ohne Quarterback am Ende aus diesem Draft gehen, weil sie überboten, ausgestochen, überrumpelt, was auch immer wurden, dann würden wir hier am Tag nach dem Draft aber sitzen und sagen, boah, das ist aber richtig schief gelaufen bei Minnesota. Ich habe eine relativ klare Idee bezüglich der Minnesota. Und ich denke nämlich, dass sie diese Quarterback-Klasse relativ ähnlich sehen wie ich tatsächlich. Also Spoiler jetzt an der Stelle, falls ihr die Quarterback-Folge noch nicht gehört habt, dann
Dann aber selber schuld.
Seid ihr selber schuld, draußen. Sagen wir, das wäre so. Sagen Sie, Sie würden die Quarterback-Klasse ungefähr ähnlich sehen wie ich. Also hast du Caleb Williams als klare Eins, der ist aber unerreichbar. Drake May wäre dann der Quarterback, den Sie gerne hätten. Und es gibt ein Szenario, dass der an 3 noch da ist, falls Washington Jaden Daniels nimmt, was auch durchaus denkbar ist. Sollte Washington doch Drake May nehmen, wäre eben J.J. McCarthy ihre Alternative. Und das einzige Szenario, glaube ich, wie das für Minnesota nicht funktioniert, ist, wenn Caleb, May, McCarthy die ersten 3 Picks wären. Das wäre jetzt meine Theorie. Und dann ist eben die Frage, da können wir eben dran anknüpfen, wann kommt dieser Trade? Ich glaube, dass er erst am Draft Day kommen könnte. Weil dann
ich glaube, während der ersten. Also ich glaube, das wird ein Trade, dass die schauen, wer wurde an den ersten Spots gedraftet.
Richtig.
Wenn sie dann
nicht
selber hinkommen.
Das, sondern die Patriots halt auch. Weil die Patriots sind ja eben Zünglein an der Waage. Haben wir ja ganz am Anfang der Offseason drüber gesprochen. Die Quarterback-Entscheidung der Patriots wird wahrscheinlich ein riesen Dominostein sein. Weil, was, wenn die Patriots die Quarterback-Klasse so sehen, dass sie nur die beiden Quarterbacks mögen, die an 1 und 2 gehen? Ja, dann ist es für sie natürlich attraktiv, aus 3
raus. Und da gibt es die Gerüchte.
Genau, da gibt es Gerüchte in die Richtung. Und dann wäre es natürlich für sie, auch ein Team mit vielen Baustellen, sehr attraktiv, aus Pick 3 raus, große Ladung Picks von den Vikings bekommen und den Rebuild mit richtig Draftkapital angehen. Falls es nicht geht, ist dann halt die Frage für mich. Sagen wir, die Patriots nehmen Quarterback, gehen Quarterback 1, 2, 3. Dann ist halt die Frage, gehen die Vikings dann an 4, um halt sicher zu gehen, dass da nichts passiert?
Ich würde diese Überlegungen erstmal aufschieben, weil wir haben noch ganz, ganz viele News.
Mhm.
Aber ja, also es gibt zig Theorien. Aber ich glaube, das wird jetzt erstmal etwas dauern, bevor wir die nächsten Pick-Trades sehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einer Verpflichtung, wo ich sage, die war jetzt zwar verhältnismäßig spät in der Free Agency, könnte aber eine mit dem größten sportlichen Impact letztendlich sein. Denn Wide Receiver Marquise Brown geht zu den Kansas City Chiefs. Ausgerechnet.
Ja, also das ist natürlich einer meiner absoluten Top-Deals dieser Free Agency. Es sind ein Jahr bis zu 11 Millionen, ich glaube, Base sind sogar nur 7. Also ein totales Schnäppchen, wenn man sieht, was Leute wie Gabriel Davis, Darnell Mooney, Calvin Ridley natürlich allen vorangekriegt haben. Meine Vermutung ist, Marquise Brown hätte wahrscheinlich auch ein paar bessere Deals auf dem Tisch gehabt, aber das hier ist halt eine Chance, ein Jahr lang mit Patrick Mahomes, mit Andy Reid und so zu spielen und dann noch mal auf den Markt zu kommen und dann abzukassieren. Ich denke, dass er so sieht, die Situation. Der Fit ist halt ideal. Ich hatte diesen Wechsel ja schon zur Trade-Deadline vergangene Saison ins Gespräch gebracht, einfach weil dieses Element den Chiefs fehlt. Nicht einfach nur der vertikale Speed. Also, ich meine, diese Rolle kannst du auch anders besetzen, weil das Gantling also, war ja so ein bisschen ihr Field-Stretcher. Und
es ist ja wirklich die Light-Version von Tyreek Hill.
Genau, das denke ich nämlich auch. Und zumal Defense ist ja sowieso immer noch Kansas City limitieren, was Shot-Gelegenheiten angeht. Und mit Brown ist es halt wirklich viel mehr diese Dynamik für mich. Also, was er nach dem Catch machen kann, mit Crossern, dieser erweiterte Route-Tree, Screens, was du gesagt hast, diese Tyreek Hill-Rolle so ein bisschen.
Ja.
Ich habe das ja so in unserer Offense-Free-Agent-Preview gesagt, dass für Marquise Brown diese Zeit in Arizona, diese beiden Jahre, einfach denkbar bitter gelaufen sind, weil er halt entweder den Großteil der Zeit eher verletzt war oder Kyler Murray verletzt war. Und als sie beide fit zusammen auf dem Platz waren, das erste Drittel der 22er-Saison, sah das ziemlich gut aus. Deswegen, ich sehe das als ein massives Upgrade und ich glaube, das ist aus Value-Perspektive mein Top-Deal dieser Free Agency, stand jetzt.
Ja, ja. Da gehe ich, glaube ich, mit. Wie ich schon gesagt hatte, das könnte einer mit enormem sportlichen Impact sein. Mhm. Wir haben jetzt schon über die Bears gesprochen und ja, sie haben die Justin Fields-Nummer verkackt. So, ja, geschenkt. Dafür haben sie letztes Jahr schon und dieses Jahr sehr, sehr viel richtig gemacht. Und das haben sie dieses Jahr auch wieder. Und zwar mit einem Trade. Mit einem Trade für einen weiteren Wide Receiver. Mit einem sehr, sehr erfahrenen, sehr, sehr guten Slot Receiver. Keenan Allen kommt von den Chargers zu den Chicago Bears, um dem kommenden Rookie Quarterback zu helfen.
Ja, viel, viel mehr Hilfe. Also, ich glaube, wenn ich drei Receiver nennen müsste, so beste Hilfe für einen Rookie Quarterback, wahrscheinlich wäre Keenan Allen dabei.
Er wäre safe meine Nummer eins. Er wäre meine Nummer eins. Kein Scheiß, weil es gibt keinen Receiver, der halt so zuverlässig frei ist für schnell den Ball loswerden, kurze Pässe. Ich nenne sie jetzt bewusst nicht Dump-Off-Pässe, weil es sind keine Dump-Off-Pässe, aber du weißt, was ich meine. Also wirklich diese einfachen Slans, Ziele und der Bälle, fängt dir die alle. Ja. Ich glaube, das ist Quarterbacks Best Friend in der NFL, wenn er sein individuelles Niveau halten kann.
Genau. Und er hat halt eine sehr gute Saison jetzt, deswegen verstehe ich auch Chargers, die Trauer in Chargers-Kreisen, weil es eben nicht so war. Er hat jetzt letztes Jahr schon seinen Drop-Off gehabt und na gut, dann geht er jetzt. Also, er hatte eine richtig produktive Saison. Gleichzeitig muss man halt auch sagen, ein Viertrunden-Pick für einen 32-jährigen Receiver, der einen Cap-Hit von $23 Millionen mitbringt, das ist sehr in Ordnung aus Chargers Sicht. Also, es fühlt sich nicht so an, weil du siehst halt einen Viertrunden-Pick für Keenan Allen.
Aber,
aber vom Value her ist es sehr in Ordnung für die Chargers.
Für Chargers wegen des riesigen Cap-Hits, weil man einfach sonst, denen sind die Hände ja gebunden.
Mhm.
Aber ich finde es auch keinen schlechten Deal aus Bears-Perspektive auf der anderen Seite.
Es ist halt ein teurer One-Year-Rental jetzt erstmal. Ich meine, Keenan Allen hat schon gesagt, er geht davon aus, dass er dann auch einen neuen Vertrag kriegt in Chicago. Aber es ist halt eben in dem Stil, wie du es gesagt hast, dem Rookie-Quarterback ein verlässliches zweites Target geben, was eine riesen Baustelle war, weil sie hatten halt nur DJ Moore im Endeffekt.
Genau.
Verstehe ich beide Seiten hier total. Die Chargers
aber, ganz kurz, was macht das für dich teuer? Der Cap-Hit, weil geschenkt bei den Bears dieses Jahr? Oder der Viertrunden-Pick?
Also einfach vom Verhältnis her. Normalerweise Receiver in dem Alter mit dem Cap-Hit kosten keinen Viertrunden-Pick.
Okay, ja.
So, das ist einfach vom
Aber, ja.
Aber ja, nee, ich finde es auch an sich okay aus Bears Sicht. Ich finde es jetzt, es ist halt Ich finde, es ist ein teures One-Year-Rental. Wie gesagt, ich finde, so muss man es halt erstmal sagen. Und dann, wenn er aber halt
Caleb Williams. Das kann so wichtig sein für die Entwicklung.
Genau, wenn er halt einem Caleb Williams, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Caleb Williams dabei hilft,
weißt
dass
du
er
schon
halt
mehr.
Dass der sehr schnell einschlägt. Und sie dann vielleicht mit Keenan Allen nochmal für ein, zwei Jahre verlängern und so. Und auch ein wichtiger Punkt, haben wir jetzt bei den Chiefs auch gar nicht gesagt, die ja natürlich auch mit Marquise Brown mehr Flexibilität im Draft gewinnen. Chicago ja auch. Chicago mit dem Nummer 9-Pick ist halt möglich, dass da keiner dieser drei Top-Receiver fällt. Dass da keiner von denen mehr da ist. Und jetzt haben sie halt eine Absicherung, wo du halt dann auch sagen kannst, wir können da auch runtertraden, wir sind da flexibler. Wir müssen nicht an dem Punkt einen zweiten Starting-Receiver finden, weil wir keinen anderen haben. Das sind natürlich auch Punkte, die hier mit reinfließen. Also für mich ein Trade, der für alle Beteiligten funktioniert. Die Chargers sind ja zu all diesen vier Spielern. Sie hatten ja diese vier Spieler, Joey Bosa, Khalil Mack, Keenan Allen und Mike Williams, die exorbitante Cap-Hits hatten dieses Jahr. Und sie sind ja wohl zu allen hingegangen und haben gesagt, hier, Vertrag ändern, Gehaltskürzung. Und so wie es halt klingt, Bosa und Mac haben dem mal zugestimmt und Allen und Williams nicht. Und Williams natürlich mit der Verletzung auch nochmal ein anderes Thema. Jetzt haben sie die beiden Receiver, sich von beiden Receivern getrennt. Ja, und du hast es schon angesprochen, also die Starting Receiver der Chargers aktuell sind Quentin Johnston, Joshua Palmer und Darius Davis.
Nichts gegen Quentin Johnson.
Aber auch nicht viel für ihn. Das heißt, ja, das ist einfach ein Kader, der jetzt massive Baustellen hat. Also Receiver ist jetzt so die offensichtliche, aber da sind ja auch in der Offensive Line mehrere Baustellen. Defense hat mehrere Baustellen. Diese beiden Edge-Rusher sind ja auch nicht mehr lange da. Also das ist ja kein nicht jetzt irgendwie perspektivisch gebaut. Das heißt, dieser Kader, das sieht schon sehr nach einem Neustart da aus.
Zwickmühle auf jeden Fall, weil Downtrade wäre sinnvoll. Ja. Top-Receiver an 5 nehmen wäre aber auch sehr sinnvoll. Ja. Aber gut, auch das ist ein Thema für später. Ein Thema für jetzt ist, dass Curtis Samuel zu den Buffalo Bills geht.
Das war nochmal ein guter Receiver-Vertrag, so zum Ende der ersten Free Agency-Woche. 3 Jahre, 24 Millionen, maximal 30 Millionen, 15 garantiert.
Aber wie viele von diesen Spielern wollen die denn haben? Also, die haben Khalil Shakir, die haben Andy Isabella und sie haben KJ Hamler. Das sind in meinen Augen same, same, but different.
Und sie haben die beiden Tight Ends und sie haben James Cook, die stimmt, irgendwie einen ähnlichen Cook, Bereich des Feldes also als Receiver angehen. Ja, das war mein erster Gedanke auch. Ich hätte jetzt nicht die Bills für Curtis Samuel auf dem Zettel gehabt, weil ich halt nach dem Gabe Davis-Abgang gedacht, also wenn die Mike Williams jetzt zum Beispiel geholt hätten, das hätte für mich Sinn ergeben. Jetzt haben sie halt sehr viele von diesen underneath, Mitte des Feldes, bisschen Gadget-Targets. Samuel ist im Prinzip das Upgrade zu Deontay Hardy, wenn man so will, der ja weg ist. Und er hatte eine ganz gute Saison in Washington. Aber es ist schon sehr, also ich weiß nicht so genau, was, also irgendwo muss da doch ein großer Receiver irgendwo reinkommen.
Absolut.
Ich meine, sie haben McCollins geholt. Ich weiß nicht, ob der da eine Rolle spielen soll, aber ja, das ist auf jeden Fall noch ein Thema. Mich hat es gewundert, dass es Buffalo ist.
Die Jets haben einen, wenn er fit ist, sehr, sehr guten Left Tackle geholt, nämlich Tyron Smith.
Ja, also Marquise Brown zu den Chiefs und Tyron Smith zu den Jets, das waren so zwei Fits, die einfach unfassbar
schön sind.
Ja, total. Und ich hatte ja letzte Woche schon so über die beiden kleineren Moves gesprochen und dass ich das mag, wie die Jets ihre O-Line da angehen, die halt wirklich eine Line war in einem All-In-Jahr, die 3 neue Starter gebraucht hat. Haben sie morgen Moses geholt? Genau, sie haben morgen Moses geholt, sie haben John Simpson geholt und jetzt haben sie eben Tyron Smith geholt für ein Jahr bis zu 20 Millionen Dollar. Damit haben sie erstmal ihre Starting-Line zusammen. Natürlich ist Tiefe jetzt immer noch ein Thema, weil gerade bei Tyron Smith können wir nicht davon ausgehen, dass der 17 Spiele spielt. Weißt du, wann Tyron Smith das letzte Mal eine volle Saison gespielt hat?
Da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, aber glaubt mal, dass ich es behalten habe. Aber es ist schon. Das ist ein paar Tage, ist fünf Jahre her sein.
Ja, da musst du leider noch ein bisschen draufpacken. 2015. Das letzte Mal.
Naja, gut, ja. Ja, 8 Jahre.
Also kannst du eigentlich wirklich gucken, entweder verpasst er fast die komplette Saison oder sind 13 Spiele. So ist eigentlich immer die Dynamik gewesen. Risiko hier natürlich mit dabei, aber diese Qualität.
In der NBA nennt man das, wie nennt man das in der NBA? Wenn man so Leistungsmanagement betreibt und Spieler mal raushält, um die Karriere zu verlängern.
Da bin ich jetzt verloren.
Egal.
Wahrscheinlich schreien jetzt irgendwelche Hörerinnen gerade, aber da bin ich verloren. Aber also.
Wie nennt man das? Mach weiter. Ich find's raus.
Also Risiko ist hier natürlich mit dabei, aber so ein Tackle wie Tyron Smith mit der Qualität kriegst du halt sonst auch nicht so auf dem Markt, vergleichsweise einfach. Und wie gesagt, jetzt haben sie ihre Starting-Gruppe zusammen, auch hier jetzt ein Team. Der Nummer 10 Overall-Pick im kommenden Draft war immer Tackle, Tackle, Tackle. Die Jets nehmen auf jeden Fall einen Tackle, völlig wurscht, kann man sicher reintragen, muss doch nur überlegen, welchen. Jetzt gibt's ja auch andere Optionen. Wenn jetzt einer der Receiver da ist oder wenn Brock Bowers da ist, das, glaube ich, wird jetzt ein Pick sein, der einen anderen Anstrich gekriegt und auf jeden Fall mehr diskutiert werden wird. Weil irgendwie ein Rotational Tackle, so ein, zwei Backup-Leute noch hinten dran, die kriegst du jetzt auch nur so auf dem Markt. Die kriegst du auch später auf dem Markt. Und vielleicht, ich meine, die Jets haben immer noch einen großen Need, was Passcatcher angeht. Das ist ja auch jetzt nicht, da ist nicht viel, ehrlich gesagt, abgesehen von Garrett Wilson. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Nummer 10-Pick jetzt eher auch Passcatcher wird. Receiver oder Brock Bowers.
Dann kommen wir zu einem Trade, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Ja, dann müssen wir über die Seahawks sprechen. Wenn man für Sam Howell mehr bezahlen muss als für Justin Fields, denn Sam Howell haben sie geholt aus Washington und zwar per Trade.
Ja, irgendwie komischer Trade, oder?
Warte ganz kurz. Load Management.
Load Management, okay, ergibt Sinn.
Genau, und das wird mit Tyron Smith auch gemacht, damit er länger spielen kann insgesamt.
Spielt so die ersten 4 Wochen nicht und dann kommt er rein und genau, dann genau. Passt. Ja, ich weiß nicht, also ich hatte die Seahawks ja als Verlierer meiner Free Agency. Verlierer ist vielleicht insofern ein bisschen hart, als dass sie jetzt keine schlimmen Moves gemacht haben, aber mehr im Sinne hatte ich auch erklärt letzte Woche, dass ich halt nicht ganz verstehe, was sie machen wollen. Und so ein bisschen, okay, Competitive Rebuild ähnlich, aber dann hätte ich halt in mancher Hinsicht noch ein bisschen mehr so klare Moves erwartet. Also, dass du versuchst, mehr Pick-Kapital zu sammeln. Eben, wie gesagt, die Verlängerung von Leonard Williams verstehe ich dann nicht so ganz. Oder vielleicht einen Tyler Lockett dann doch zu traden, statt umzustrukturieren. Jetzt holen sie Sam Howell. Der Trade ist ein Dritt- und ein Fünftrunden-Pick. Und im Gegenzug bekommen die Seahawks noch einen Viert- und Sechstrunden-Pick. Also, um es ein bisschen konkreter zu machen, Washington klettert einmal von der 6. in die 5. Runde, von 179 auf 152. Und einmal von der 4. in die 3. Runde, von 102 auf 78. Was den Value angeht, also was, wenn wir es zusammenrechnen, ist es ungefähr ein später Drittrunden-Pick. Das ist jetzt nicht wenig. Also, nee. Und halt gerade hier wieder, wenn wir sagen, keine Ahnung, nennen wir es jetzt mal Competitive Rebuild, dann willst du ja nicht dein Pick-Kapital für sowas ausgeben.
Nee.
Deswegen verstehe ich das irgendwie wieder nicht so ganz. Und warum investierst du es jetzt in einen Backup-Quarterback? Ist es vielleicht, dann würde ich es wieder ein bisschen mehr verstehen, ist es vielleicht doch die Vorbereitung darauf, dass Geno Smith noch getradet wird? Weil ich finde, Howell ist, wenn du in so ein Übergangsjahr gehst, ist Sam Howell halt irgendwie so ein Quarterback, den du reinwerfen kannst und der halt irgendwie unterhaltsam ist und ein paar Big Plays hat und ein paar komische Plays hat und du hast halt so einen Ganzlinger da drin. Aber wenn wir jetzt eine Situation haben, wo er die kommende Saison einfach als Backup auf der Bank sitzt und dann vielleicht oder vielleicht auch nicht 2025 eine Chance kriegt, dann verstehe ich halt nicht, warum sie hier jetzt Ressourcen reinballern.
Nee, ich habe es auch nicht so richtig nachvollziehen können. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie unwahrscheinlich ist es, dass Sam Howell Spiele von Anfang an spielt, also Spiele startet für die Seahawks dieses Jahr? Das hängt natürlich sehr von Geno Smith, aber jetzt mal angenommen, Geno Smith bleibt, was glaubst du, wie viele Spiele wird Sam Howell machen? Weil auch hier, gleicher Gedanke wie du, also wenn du nicht vorhast, dass er startet, warum investierst du dann so viel?
Ich meine, er hat 2 Jahre noch günstig Vertrag, das heißt, wir könnten halt auch theoretisch, könnte das eine perspektivische Geschichte sein. Aber dann würde ich halt auch immer noch sagen, dann holt ihr halt Justin Fields für einen 6-Runden-Pick nächstes Jahr oder sowas.
Naja, aber da können sie sich ja vielleicht verzockt haben. Also Sam Howell kam ja vor Justin Fields. Mehrere Tage, glaube ich, ne?
Ja, 2 Tage, glaube ich, vorher.
So, und was ist, wenn zu dem Zeitpunkt die Bears noch gesagt haben, nee, für den Preis bekommt ihr Justin Fields nicht? Und die Seahawks
sagen,
ja, wir wollen aber Klarheit haben. Deswegen holen wir Sam Howell jetzt. Und dann sich in den Arsch gebissen haben, als sie gesehen haben, für was Justin Fields letztendlich gegangen ist. Deswegen, ich glaube, die Seahawks haben sich da ein bisschen verzockt.
Aber selbst dann ist so ein bisschen, okay, Drew Lock haben sie halt verloren, haben sie auch drüber geredet, dass sie den wohl gerne gehalten hätten. Der ist halt zu den Giants gegangen. Wenn wir über so ein Übergangsjahr sprechen, wie wichtig ist dann dein Backup-Quarterback-Spot? Deswegen ist es halt für mich so,
hol
halt irgendwen, es sei denn,
Du hast das Thema
Geno-Trade.
Genau, oder du hast Zweifel an deinem starting Quarterback.
Aber ist dann Sam Howell derjenige, den du holst?
Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ja, natürlich. Also vor allem ist es nicht Desmond Ridder, der auch getradet wurde, und zwar von den Falcons zu den Cardinals.
Ja, der Trade ergibt aber für alle Beteiligten Sinn, finde ich. Also das ist einer der seltenen Spieler-für-Spieler-Trades. Das kriegen wir echt nicht häufig in der NFL. Rondell Moore kommt nach Atlanta. Der Wide Receiver hat noch 1 Jahr Rookie-Restvertrag. Und im Gegenzug kommt Desmond Ridder mit noch 2 Jahren Rookie-Vertrag nach Arizona. Cardinals haben einen besseren Backup-Quarterback gebraucht. Und ich bin zwar bei Ridder als Starter sehr kritisch, aber als Backup ist das eine solide Lösung.
Aber wen hättest du im Vakuum lieber in deinem Team?
Was heißt im Vakuum? Wenn ich jetzt noch keinen anderen Spieler hätte? Oder aus Sicht der Cardinals?
Also ja, von mir aus Sicht der Cardinals, weil meine Antwort ist immer Rondell Moore.
Naja, das Ding ist halt, bei Rondell Moore gab es jetzt schon sehr konkrete Gerüchte, dass der die Cuts überhaupt nicht überstanden hätte.
Okay.
Der hat seinen Startplatz halt ganz klar an Greg Dortch verloren. Der ist
Receiver
4 bestenfalls. Und wenn sie jetzt einen draften, vielleicht noch weniger.
Aber Rondell Moore ist zumindest immer noch ein Spieler, wo ich so ein bisschen das Potenzial sehe, dass er irgendeine Art von Impact haben kann, auch wenn es als Gadget-Spieler ist in der Offense, was er ja eigentlich auch im College war, wenn wir genau sind. Ja, bei Desmond Ridder, also ja, ich war höher als du bei ihm, aber der Optimismus ging auch schnell flöten, würde ich sagen.
Es ist halt ein Backup-Quarterback. Also das ist halt ein klarer Backup-Quarterback. Und dafür finde ich es halt voll in Ordnung. Und wie gesagt, also Rondell Moore hat in Arizona, glaube ich, keine Zukunft.
Okay.
Das war halt, glaube ich, Teil der Überlegung. Und man muss, ich meine, ich mochte ihn ja unfassbar, als er aus dem College kam. Entschuldigung. Er hat halt immer nur so phasenweise funktioniert. Es war immer nur so ein, mal ein Play. Mal ein explosives Play alle vier Wochen oder so. Ein spektakuläres Play irgendwie. Und wie gesagt, er hat seinen Startplatz im Laufe der Saison klar verloren an Greg Dortch im Slot. Ich glaube, ihm tut ein Tapetenwechsel gut. Die Falcons hatten so einen Receiver nicht in ihrem Arsenal. Ja, ich glaube, das ergibt irgendwie für alle Sinn.
Dann kommen wir noch zu drei Defense-Spielern, die neue Teams haben. Runden wir das Ganze ab mit diesen drei Namen. Mit Arik Armstead, DJ Reader und Kendall Fuller, die alle neue Verträge unterschrieben haben.
Genau, Armstead war ja die Cap-Thematik in San Francisco. Die Niners wollten da seinen Vertrag ran. Er hat Nein gesagt. Hat sich für ihn gelohnt. Er geht nach Jacksonville für 3 Jahre bis zu 51 Millionen Dollar. Ich finde, das ist ein sehr solider Vertrag für ihn. Und das eben vor dem Hintergrund, dass er ja die Meniskus-OP nach Saisonende hatte. Und nicht mal ganz klar ist, ob er zum Start des Training Camps fit sein wird. Das war bei ihm ja schon auch ein Faktor. In Jacksonville lag natürlich ein bisschen Geld rum, nachdem sie Calvin Ridley nicht halten konnten. Das heißt, da war wahrscheinlich auch ein bisschen Bereitschaft da, dann wenigstens so einen Spieler zu holen. Und sportlich, glaube ich, passt es auch, weil da mehr Feuerkraft gerade Richtung Pass Rush in die Defensive Line zu packen. Das tut den Jaguars gut. DJ Reader nach Detroit mag ich unheimlich. Ist ein 2-Jahres-Vertrag, maximal zwar 27,25 Millionen, garantiert sind aber nur gut 9. Mein Reader jetzt auch ein bisschen älter, ich glaube 30 jetzt, und kommt eben auch von der Oberschenkelverletzung zurück, also auch da logischerweise ein Thema. Aber ein Problem für Detroit letztes Jahr war ja, dass sie zwar besser wurden in ihrer Run-Defense, aber halt maßgeblich deshalb, weil sie die Box super aggressiv gespielt haben. Und da haben wir ja auch viel, gerade von den Playoffs, in den Playoff-Previews drüber gesprochen. Wie kriegen sie da die Balance hin? Wie viel können sie da nach vorne investieren? Weil sie haben ja natürlich auch keine gute Secondary. Mhm. Und jetzt halt Aleem McNeil und DJ Reader nebeneinander, das ist halt eine komplett andere Nummer. Also ich glaube, das wird die defensive Struktur insgesamt total verändern. Ich mag die Moves der Lions bisher sehr in dieser Offseason. Und Kendall Fuller zu den Dolphins finde ich auch keine schlechte Verpflichtung. Spät in der ersten Free Agency-Woche unterschreibt für 2 Jahre bis zu 16,5 Millionen Dollar der wahrscheinlich beste Corner auf dem Markt. Also Jalen Johnson und Jerry Sneed kamen ja nie auf den Markt. Corner war natürlich ein Thema nach der Entlassung von Xavier Howard. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, wo Miami sich für die kommende Saison sieht. Also sie haben ja wirklich viele Starter verloren oder konnten sie nicht halten. Und jetzt haben sie aber halt irgendwie so B-Lösungen geholt als Ersatz. Also keine Ahnung, sie verlieren Andrew Van Ginkel und Emmanuel Ogba oder lassen sie gehen oder entlassen sie und holen Shaq Barrett. So, sie entlassen Jerome Baker und holen aber im Gegenzug von den Seahawks dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Wo bist du gerade?
Linebacker.
John Brooks.
John Brooks, dankeschön, genau. John Brooks. Sie holen Jordan Poyer auf Safety. Sie verlieren 2 ihre Interior Line Starter, holen Aaron Brewer als neuen Center. Sie holen den Jonnu Smith. Also, ich weiß noch nicht so ganz, wo die Dolphins hinwollen in der Saison. Sie mussten halt günstiger werden, cap-technisch. Aber sie waren jetzt auf jeden Fall in Summe in dieser ersten Woche aktiver, als ich das erwartet hatte.
Ja, ich find's aber, also, natürlich, glaube ich, als Dolphins-Fan schaust du da drauf und bist schon ein bisschen wehmütig. Aber gleichzeitig ist das doch die Strategie, die du jetzt fahren musst, wenn du dich in diese Situation gebracht hast. Das ist, da bist du jetzt nicht aufgeregt oder freust dich jetzt nicht mega doll auf die Saison, aber in dieser Situation, wo du einfach nicht viel Capspace zur Verfügung hast, aber halt viele Spieler brauchst, finde ich die Auswahl der Spieler eigentlich ganz spannend.
Ich auch.
Vor allem auch für ein kurzfristiges Fenster.
Total. Also ich habe das ja letzte Woche auch gesagt. Shaq Barrett war Shaq Barrett wahrscheinlich mein Lieblings-Value-Deal. Ich glaube tatsächlich halt, dass die Idee so ein bisschen in die Richtung geht, wir wollen halt trotzdem versuchen, so kompetitiv wie möglich zu sein dieses Jahr.
Genau.
Und
genau.
Jetzt nicht den harten Rebuild eingehen, der ja theoretisch auch eine Option gewesen wäre, weil wir einfach, also wir haben gesagt, einfach nur ein paar Namen, aber mal Xavier Howard eben sich von ihm getrennt, von Ogba getrennt, von Baker getrennt, Wilkins verloren, Robert Hunt verloren, Andrew Van Ginkel verloren, Raekwon Davis verloren. Es wäre ja so, in der Theorie wäre das halt auch ein Punkt gewesen, um einen härteren Cut zu machen. Aber,
da sind die Dolphins nicht.
Genau, der kommt erst nächstes Jahr, glaube ich.
Genau, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja, ich finde es vollkommen richtig, wenn du dich selber nicht an dem Punkt siehst für den Rebuild, und den fühle ich bei den hätte ich bei den Dolphins nicht gefühlt dieses Jahr. Aber ja, dann musst du halt viel tun, dann hast du viele, viele Löcher zu stopfen, und die haben sie gestopft, und ich finde dafür eigentlich ganz in Ordnung.
Genau, finde ich auch. Ja. Ich war gar nicht unbedingt als Kritik, sondern mehr so ein, ich bin mal gespannt aufs Resultat und jetzt die große Frage.
Ja, und vor allem, also von so einer Defense, wo irgendwie die Topspieler alle schon mit Verletzungen diverse Male zu tun hatten, sich jetzt Spieler reinzuholen, die für die genau das Gleiche gilt. Allen voran jetzt Jordan Poyer auch, der jetzt letztes Jahr, oder?
Ja, das sind halt die Sachen, also, die du dann irgendwie
andere auch
in, Kauf,
noch, aber
in Kauf nehmen musst, wenn du halt kein Geld hast. Wenn du halt günstiger shoppen musst. Aber ja, die große Frage ist natürlich jetzt für den Rest eigentlich dieser Offseason, mal Draft noch ausgeklammert, gibt's den Tua-Vertrag oder nicht? Und alle rund um die Dolphins scheinen ja fest davon auszugehen, dass der kommt.
Ja, aber dann brauchst du eigentlich nicht auch nicht in ein Rebuild gehen danach, ne? Wenn du das machst.
Ja, es wird halt dann noch schwieriger, ne?
Ja, eben.
Nächstes Jahr wird's halt noch schwieriger, also den Kader zusammenzuhalten.
Ja, einfach. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Cap-mäßig und, ja.
Alter, es bleibt spannend bei den Dolphins. Vor allem bleibt es spannend, wie gut sie letztendlich dann wirklich auch sein können mit so einer, ja, schon so einer kleinen Patchwork-Truppe. Mhm. Zumindest in der Defense nächstes Jahr. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Es war wieder ein längeres Short, aber was können wir dafür, wenn die NFL-Teams nicht satt werden, was Deals und Trades und so weiter angeht. War einiges los die letzten Tage. Wir hoffen jetzt mal, also ich zumindest hoffe jetzt mal auf ein bisschen, auf ein paar ruhigere Tage, weil ich habe noch sehr viele Receiver zu schauen bis Mittwochnachmittag. Mhm. Ich habe zwar schon die Top-Leute alle durch, aber da gibt es auch ein paar mehr, die interessant sind.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie du die Klasse siehst.
Also kann ich schon mal. Also das ist Spoiler. Sehr geil.
Ja, ich habe es ja auch schon gesagt. Das ist die beste Receiver-Klasse, vor allem in der Spitze, die ich bisher gescoutet habe.
Ja, ja, genau. Also mehr kann ich auch noch nicht sagen, außer die Spitze. Aber die Spitze macht, also die, es, ich sag mal so, mein Lieblingsspieler bisher wäre in jedem anderen Jahr. Mhm. Und ich zähle sogar die CeeDee Lamb, das CeeDee Lamb Jerry Jeudy Jahr, wo ich war ja wirklich bei den beiden, gerade bei CeeDee Lamb, extrem hoch.
Ja.
Ich glaube, selbst da wäre mein Lieblingsspieler die Nummer 1, und ich glaube nicht, dass er bei irgendjemandem dieses Jahr die Nummer 1 ist.
Mhm.
Weil halt
aber
einfach.
Bei dir oder bei anderen? Oder bei dir auch nicht? Ist jetzt halt die Frage.
Nee, nicht mal bei mir.
Also nicht mal bei dir, okay. Also dein Lieblingsspieler, weil er dir so gut gefällt, quasi.
Genau.
Okay, ja,
es gibt halt einen Spieler, da reden wir Mittwoch drüber. Es gibt halt einen Spieler, wo ich der Meinung bin, den musst du an die Eins setzen, aber das ist ein anderes Thema. So wie ich dich kenne, bist du der einzige Mensch der Welt, der mich an der Eins hat.
Ja. Also ich habe zwei Top-5-Grades bei Receivern, und das hatte ich noch nie.
Das kann ich, sind aber weniger geworden.
Nee, zwei Top-5. Drei Top-10, zwei davon Top-5.
Ah, okay, ich dachte, du hast vier Top-5.
Nein. Zwei Top 5. Und das hatte ich aber auch noch nie, weil selbst die CeeDee Lamb-Gruppe und so waren für mich halt dann Top 10 Grades.
Es ist witzig, weil ich habe auch aktuell, und ich glaube nicht, dass da jemand noch dazukommt, zwei Top 5, zwei Top 10 tatsächlich.
Ich habe
zwei Top 5, zwei Top 15. Ich habe keine Top 10.
Okay. Ja, gut, also mit weiteren Runden ist bei mir halt 18 Grades für die ersten drei Runden. Das ist halt schon. Und halt super unterschiedliche Receiver auch. Also letztes Jahr hatten wir so ein bisschen das Problem, kleine Receiver, schnelle Receiver, ja. Größe nicht so wirklich. Und dieses Jahr haben wir halt wirklich alles dabei.
Ja, und vor allem die Großen. Also die Top-Leute sind ja alle über 6.
Genau, also es gibt viel Size, aber es gibt dann halt auch richtig viele, da bist du jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber es gibt dann auch richtig viele so in der zweiten, dritten Gruppe. Slot-Receiver, kleinere Speedster und sowas. Alles dabei.
Gut. So, das ist eigentlich schon Talk von Mittwoch gewesen. Habt ihr jetzt schon mal einen Sneak Peek bekommen? Toll. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.